Teamtime.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge. Und ja, ich freue mich, weil Stefan Rothe hier sitzt. Hi, hallo. Stefan. Ja, wir sitzen hier im schönen, warmen Coworking-Meeting-Raum und schwitzen uns hier einen ab für die gute Sache.
Ja, definitiv. Ich glaube, das wird sich lohnen.
Heute geht es um Weiterbildung und warum ist das so? Ich stelle dich mal kurz vor, Stefan. Stefan hat Volkswissenschaften studiert an der Uni Jena, dann hast du Business Administration studiert, vor allen Dingen im Bereich Marketing und Sales, warst dann auch erstmal im Marketingbereich unterwegs und warst nun schon in verschiedenen Unternehmen unterwegs, die vor allen Dingen die Weiterbildung im Fokus haben. Da warst du erstmal bei DB Training, Learning und Consulting. Da warst du ja sogar als Teamlead für Marketing und Sales unterwegs und auch Projektmanager für die DB Lernwelt. Das ist ja die Plattform, die es ermöglicht, dass Deutsche Bahn-Mitarbeiter sich auch weiterbilden können. Dann warst du bei QuoFox, das ist eine globale Plattform für lebenslanges Lernen im digitalen Leben. Ja, ich bin vorbereitet. Und dann bist du jetzt bei der Haufe Akademie als Business Owner. Richtig spannend. Ja, und jetzt freue ich mich, dich hier heute vorzustellen. Habe ich was falsch gesagt? Dann erstmal berichtigen, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, so detailreich müssen wir gar nicht korrigieren, aber ich muss da fairerweise dazu sagen, dass das Volkswirtschaftsstudium ein Wechsel war und kein Abschluss. Ja, das gehört am Anfang fairerweise dazu. Und QuoFox als Unternehmen gibt es heute leider nicht mehr. QuoFox hat sich der Archipel-Gruppe angeschlossen und ist deswegen jetzt da an das Unternehmen aufgegangen. Einfach nur der Vollständigkeit
halber. Okay, ja, vielen Dank. Ich habe dir übrigens hier was mitgebracht, habe ich vorhin Geschenke. Hier gefunden. Always open for ideas.
Sehr gut. Das ist das Beste im Podcast. Im Übrigen, da habe ich immer drauf gewartet. Geschenke, das macht jeden Gast glücklich. Wobei ich glaube, dass es üblich ist, dass man eigentlich dem Podcast-Host etwas mitbringt. Aber das können wir vielleicht nachholen.
Nein, du bist ja schon das Geschenk. Und weißt du, warum ich das mitgebracht habe? Ich weiß, dass dein Laptop immer zugeklebt war. So, und da dachte ich, der passt dazu, weil so Offenheit gehört ja auch mit dazu, wenn ich immer was lernen möchte, oder?
Definitiv. Und der Haufe-Laptop ist noch komplett frei. Ach so. Von daher ist es jetzt vielleicht endlich der gute Anlass, das auch grundlegend zu ändern. Von daher vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Dann jetzt ordentlich zukleben.
Ja.
Jetzt warst du ja schon bei so einigen Bildungsunternehmen unterwegs und jetzt interessiert mich natürlich, warum du gerade den Weg eingeschlagen hast und ja, wie sich das überhaupt so entwickelt hat bei dir.
Ja, ich glaube, dann fangen wir gleich mit so einem Geständnis an, dass es irgendwie nicht irgendwie so ein geplanter Prozess war, um zu sagen, das ist der Markt oder das ist die Branche oder das ist das Tätigkeitsfeld, wo ich jetzt schon immer meinen Lebensfokus gesehen habe. Tatsächlich bin ich durch ganz, ganz viel Zufall da gelandet und fühle mich da heute ehrlicherweise pudelwohl. Aber damals war das gar nicht so, dass ich mir das vorstellen konnte oder ich hatte auch gar keinen Begriff dafür, was ich jetzt in diesem Bildungsmarkt, Weiterbildungsmarkt irgendwie alles so tut. Wie du vorhin ja gesagt hast, ich komme ja aus dieser klassischen Marketingwelt und der Einstieg in diesen Bildungskosmos, so möchte ich es mal nennen, fand bei der Bahn statt, aber gar nicht, weil ich gesagt habe, ich will diese Stelle im Bildungsbereich, sondern weil die Marketingstelle einfach gut klang. Es ging um digitales Marketing, da musste viel bewegt werden, da gab es auch in den Gesprächen viele Aussagen zu, hier muss viel Grundlegendes neu erschaffen werden, Bestehendes in Frage gestellt werden. Das hat mich aus dieser Marketingperspektive aus der Rolle heraus, die es da zu besetzen gab, einfach unglaublich gereizt. Und das schlimmste Geständnis dabei ist eigentlich wirklich, dass ich die ersten 2-3 Monate gar nicht wusste, was das Produkt oder die Leistung ist, die angeboten wurde. Das klingt heute irgendwie vielleicht ein bisschen komisch, aber damals hat sich das für mich einfach so nicht klar kristallisiert, worum es eigentlich ging. Und dann noch mit diesem Kosmos Deutsche Bahn, die ja eine sehr eigene Sprache haben und eine sehr große Komplexität mit sich bringen. Das hat eine Weile gedauert, bis ich da einfach angekommen bin. Heute wäre ich da ein bisschen besser vorbereitet. Und ja, dann war ich da drin und habe am Anfang auch so damit gehadert. Also ich muss auch sagen, wenn man jetzt nicht klassischerweise vielleicht aus so einem pädagogischen, gesellschaftswissenschaftlichen Hintergrund kommt, sondern wie ich irgendwie Marketing und Sales verkaufen, gute Botschaften, einfache Botschaften, schnell sein, dann ist das nicht automatisch der Markt, wo man sofort irgendwie drin aufgeht. Und ich habe da sehr mit gehadert, aber nach ein paar Jahren, ein, zwei habe ich schon gebraucht, war es für mich irgendwie super spannend, weil ich plötzlich die Hebel gefunden habe, wo dieses Antreiben von mir irgendwie auch Früchte getragen hat. Und dann habe ich gemerkt, dass ich da drin viel bewegen kann. Und so hat sich das gesteigert. Ich habe das Plattformprojekt übernommen. Ich hoffe, die Lernenden sind heute noch damit zufrieden an dieser Stelle nach draußen. Ich hoffe, das ist irgendwie cool noch. Ich weiß, dass viel passiert ist inzwischen. Aber das war schon ein riesiges Herzensthema. Und danach habe ich meinen Weg genommen in die Führungsrolle und habe dann so den Weg vom Marketing bis ins Produktmanagement jetzt gefunden, wo ich heute bin. Und bin da sehr glücklich und fühle mich sehr, sehr wohl im Bildungsmarkt oder, wie man auch sagt, im Corporate Learning Markt.
Ja, danke für deine Ehrlichkeit auch. Und ich glaube, so ist es ja oft. Also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, naja, du betreust dann Teams, ja, okay, glaube ich nicht. Also, oder hätte ich mir auch nicht erträumt. Von daher glaube ich, ist es doch oft so. Also auch diese Stellenausschreibung, da weiß man auch manchmal nicht, was dahinter steckt. Das klingt ja auch alles immer total toll. Und dann, ja, was steckt dahinter? Mal gucken. Ja. Und wenn du dann durch Zufall aber das findest, was dir richtig Spaß macht, so wie das jetzt bei dir auch ist, und bei mir auch, dann ist ja eigentlich das Beste, was einem so passieren kann.
Ja, es gibt da so eine lustige Anekdote, weil es gab auch so ein Assessment Center im Auswahlgespräch und da kam dann eine Produktmanagerin, die total engagiert war, dazu und die hat das alles, also alle haben das gut gemacht. Ich möchte sagen, ich war einfach nur sehr, sehr blauäugig. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum erzählt sie mir die ganze Zeit irgendwas über eine Excel-Schulung? Ich habe es einfach nicht verstanden. Aber ich habe verstanden, ich muss jetzt einen Case machen, ich muss ein Marketing-Briefing machen. Und das habe ich scheinbar ganz gut gemacht, weil ich danach direkt die Bestätigung bekommen habe. Aber ich habe immer nicht verstanden, warum erzählt sie mir das überhaupt? Und können wir nicht ein richtiges Produkt nehmen, wenn ich hier schon im Auswahlgespräch bin? Und als ich dann da war, habe ich gesagt, oh Moment, das ist das Produkt. Und das steht wirklich nicht auf den Ruhmesblättern meiner Vita, aber hinterher ist es eine ganz lustige Anekdote und es gehört, glaube ich, auch zum Leben dazu, mal so blauäugig in Dinge reinzustolpern, vor allen Dingen, wenn sie sich so nachhaltig dann manifestieren. Deswegen bin ich da sehr froh drüber.
Und du hast auch viel gelernt.
Das definitiv, bessere Fragen stellen.
Warum ist denn für dich und deiner Meinung nach auch die Weiterbildung so wichtig, für jeden Menschen auch?
Naja, für mich sind es so Punkte, ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht, wenn wir darüber sprechen, was ist eigentlich so die Gedanken, die mich da immer so beschäftigen. Und mir fehlt da ein bisschen Differenzierung. Wir verstehen immer Lernen und Weiterbildung so als aktiven Prozess. Du sagst zu mir, Stefan, hey, kümmere dich mal darum, du brauchst das jetzt. Dann muss ich mich überwinden und denke mir so, warum sagt sie mir das? Nervt mich total, ich möchte eigentlich was ganz anderes machen. Und wir ignorieren diesen ganzen unbewussten Teil, der jeden Tag passiert. Und deswegen ist für mich immer eher so eine Frage, wie komme ich aus diesem Prozess raus, das immer so als geplanten, strukturierten Vorgang zu betrachten? Ich gehe nächste Woche auf ein Seminar. In 2 Monaten bin ich auf einer Fachkonferenz, um mich zum Thema XYZ weiterzubilden. So richtig als Aufgabe, ja, Lernen als Aufgabe zu verstehen. Und warum bin ich so gut darin zu ignorieren, dass Lernen ganz oft passiert? Ne? Im Alltag, ich recherchiere mir ein Kochrezept, fange an zu kochen. Das Internet hat nicht gesagt, du bist auf einer Seite, wie ich kochen lerne. Das sagt auch nicht, das ist hier Lernen, was du tust. Das sagt auch nicht, hey, hinterher bist du klüger als vorher. Aber es ist trotzdem ein Lernprozess. Ja, und irgendwie scheut sich keiner davor, das zu tun. Und im Büroalltag oder auch im Arbeitsalltag ist es eigentlich genauso. Ja, wir stehen da, wir sitzen mit unseren Kolleginnen und Kollegen zusammen oder wir haben Vorgesetzte und Führungskräfte, die Rat geben, Hinweise geben, mit uns Dinge zusammen tun. Ja, und in diesen Phasen lernen wir. Und deswegen ist dieses, warum brauchen wir Weiterbildung eigentlich oder warum ist das so wichtig, gar nicht die Frage, weil es gehört für mich eigentlich zum natürlichen Kosmos. Unser Habitat als Mensch ist es, sich weiterzuentwickeln, seitdem wir auf diesem Planeten sind. Früher waren die Fragestellungen andere, das durchaus bewusst, und heute sind sie vielleicht mehr alltagsgetrieben und mehr jobgetrieben auch, gerade wenn wir das diskutieren. Aber Weiterentwicklung ist einfach da. Das kann auch keiner verhindern. Ja.
Kommt vielleicht auch wegen unserer Neugierde. So werden wir wieder bei dem Sticker immer offen sein für neue Sachen. So. Ja. Dass wir uns dadurch halt mal weiterbilden, weil wir neugierig sind und auch dadurch neue Sachen tun und nicht immer das tun, was schon immer da war.
Naja, aber es ist auch, weil hier passiert das ja auch so. Ich habe mir vorher gefragt, es gibt ja immer dieses schöne Zitat, man kann nicht kommunizieren.
Ja.
Ich würde auch behaupten, man kann nicht lernen, weil wir das als Menschen einfach beigebracht bekommen. Ich kann mich bewusst dafür entscheiden, möchte ich jetzt Autoschlosser werden oder möchte ich zeichnen lernen? Aber der Alltag besteht aus viel, viel kleineren Lernprozessen und Fortschritten, die wir brauchen, um durchs Leben zu gehen. Und vor denen kann ich mich gar nicht aktiv bewahren.
Ja, jetzt läuft aber nicht alles immer glatt. Und in deiner LinkedIn-Beschreibung steht nämlich auch ein toller Satz. If success fails to appear, it will be my lesson that should be learned to achieve my future goals. Also finde ich super, weil läuft ja nicht alles glatt. Wie machst du das denn auch, wenn jetzt Rückschläge passieren halt? Ne? Was ist so dein Vorgehen?
Naja, ich glaube, mit Rückschlägen umgehen und Rückschläge lernen und erfahren und auch bewusst wahrnehmen ist so der erste wichtige Schritt. Ich sage auch meinem Team und den Teammitgliedern, Kolleginnen und Kollegen immer wieder, ich mache mindestens 3 Fehler am Tag. So, das spreche ich auch ganz aktiv aus. Ich habe noch vor 2 Tagen eine Kollegin, die bei uns für interne Entwicklungsprogramme zuständig ist, im Gespräch, wo wir auch über Führung und Mindset und all diese Themen gesprochen haben. Und ich habe ihr das auch gesagt. Und dann war sie so geistesgegenwärtig. Ich sage, was waren denn die 2 Fehler, die du heute schon gemacht hast? Da habe ich gesagt, okay, das ist passiert. Und mich ärgert noch, dass ich nicht richtig reagiert habe. Aber es ist mir bewusst. Und dann habe ich kurz mit ihr darüber gesprochen. Sie sagte auch, es gibt wenige, die das so sehen würden. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Ja, also wir kommen natürlich vielleicht auch aus einer Kultur. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt rein eine deutsche Arbeitskultur ist oder nicht, die selten darauf ausgelegt ist, zu sagen, Mensch, das ist mir einfach nicht gut gelungen. Oder manchmal geht auch einfach echt was schief. Und manchmal, und das passiert mir genauso, baue ich echt Bockmist. So. Und der einzige Weg, damit umzugehen, ist offen zu sagen, hey, hier ist was schiefgelaufen und dann nach vorn zu gehen. Und ich habe da so einen gesunden Widerstand dagegen, das irgendwie geheim zu halten und eher so einen inneren Drang zu sagen, okay, das ist das Problem und jetzt erst recht. So, und da gehe ich damit um. Ja, und ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich mir wenig Gedanken um die Konsequenzen an der Stelle mache. Ich sage, hey, ich kriege das auch wieder hin. Ja, nichts ist so tief in den Brunnen gefallen, dass man es nicht wieder rausholen kann.
Okay, also auch so ein bisschen Gelassenheit und auch Sanftheit sich selber gegenüber.
Ah, das weiß ich gar nicht. Das wäre schön, wenn es so wäre. Ich glaube, es ist eher so ein, ich bin da schon sehr gewurmt mit mir selber. Also selber zu scheitern, es ist eher so dieses Ding von, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen und ich hätte im Vorfeld vielleicht anders agieren können, anderen Menschen sprechen, mir einen anderen Tipp oder Ratschlag abholen und dann irgendwie zu sagen, nee, ich muss das aber wieder in die Spur bringen. Mhm. Weil wenn ich es versaut habe, dann ist es auch meine Aufgabe, irgendwie wieder dafür zu sorgen, dass es in eine geordnete Bahn kommt oder zumindest irgendwie aufgefangen wird. Und da fängt so ein innerer Kampf mit mir selber an. Also es wäre schön, wenn es sich nach Gelassenheit anfühlen würde. Das tut es hinterher dann vielleicht, wenn ich das Problem gelöst habe, aber in dem Moment leider nicht ganz so.
Dann ist es ja umso löblicher, dass du das so machst. Willst du einen Fehler von dem heutigen Tag teilen?
Ich habe heute auch schon wieder Fehler gemacht, das ist nicht gut, aber es gibt einfach Themen, so klassischerweise aus dem Produktmanagement. Jetzt gibt es eine kleine E-Mail-Korrespondenz zum Thema Abrechnung und ich habe da kommuniziert und es ist auch alles erstmal gut, da ist nichts Schlimmes passiert, aber ich denke schon, seitdem ich kommuniziert habe, darüber nach, wie ich es hätte besser machen müssen, weil ich glaube, dass es nicht zur Lösung der eigentlichen Frage beigetragen hat, mal unabhängig, ob die anderen Parteien, die daran beteiligt sind, auch noch hätten was beitragen können. Und das beschäftigt mich schon sehr und das sind so die kleinen Alltagsgeschichten. Ja.
Ja, ich habe heute auch schon so einiges falsch gemacht. Einmal, wir nehmen das ja hier auch so ein bisschen per Video auf, habe ich keine Handyhalterung, aber aus der Not eine Tugend gemacht, hier irgendeine Halterung aus dem Coworking Space genommen, funktioniert auch. Manchmal sieht es dann nicht schön aus oder so, aber es funktioniert doch irgendwie.
Hauptsache es funktioniert.
Ja. Wie ist denn das? Du sagst ja auch, du arbeitest auch im Team und was sagst du, ist so der Erfolgsfaktor auch um gemeinsam gut zu lernen?
Naja, ich glaube, also ein Stichwort ist für mich immer so Anreiz und Motivation. Ja, und die Frage ist, wo finden wir die eigentlich am Arbeitsplatz? Viele finden die für sich im Privatleben, viele finden die für sich, ich will lernen, wie ich meinen Garten richtig gestalte und einrichte. Dann entsteht unglaublich viel Energie und man kann irgendwie da reingehen und sagen, jetzt macht man das so. Und ich versuche aber immer so ein überzogenes Beispiel, ja, das soll niemanden kritisieren, aber ich versuche es immer so überzogen zu machen. Wir sprechen ja ganz oft über Themen wie digitale Kompetenzen heute. Digitalisierung ist jetzt kein neues Wort, KI ist jetzt das neue Wort, was überall steht, aber es ist ja alles nicht neu. Mhm. Und alle wissen und sagen, dass sie wissen, dass wir damit anders umgehen müssen und dass wir uns echt massiv weiterentwickeln müssen. Deutschland insbesondere, aber auch die Welt wahrscheinlich. Und trotzdem, in meinem Alltag, den Menschen, die ich kenne, Netzwerke, persönlichen Austausch oder so, kommt trotzdem immer wieder so eine Situation, wo ich sage, und scheitern die Leute wieder an Word, Excel und anderen Tools, ja, und nicht irgendwie an den Expertenfunktionen, sondern einfachen, wie füge ich eine Tabelle irgendwo ein und wie kann ich einen Filter setzen oder was auch immer. Und oft kommt halt einfach, ja, so. Und wir haben so eine komplette Differenzierung zu, wie gehen wir mit den Dingen um im Alltag und mit den Dingen, die wir beruflich dann tun. Und um das Beispiel noch auf die Spitze zu bringen, wenn jetzt so ein Zimmermann, der hat seine Werkzeuge, der benutzt die jeden Tag, oder eine Zimmermannsfrau, ich weiß gar nicht, was das richtige, der richtige Begriff ist, aber wenn die Werkzeuge benutzen, die üben und lernen jeden Tag, und für Menschen im Büro den klassischen White-Collar-Job, ja, es sind so Büroanwendungen, das typische Ding, und trotzdem verwenden wir so wenig Zeit darauf, uns damit zu beschäftigen, obwohl es einen echten Benefit hat.
Ja. Wobei, ja, im Team kann man ja wenigstens noch jemand anderen fragen, der sich dann super mit Excel auskennt. Ja. So mache ich es dann, oh, Excel.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Und das ist super, dass du das sagst, weil es steht genau in meiner Mitschrift drin. Von daher, für die Vorbereitung für heute habe ich natürlich ein paar Gedanken gemacht. Und für mich war auch das Beispiel. Und natürlich ist es naheliegend zu sagen, ich gehe die Kollegin von letzter Woche, die kann das doch richtig gut. Die hat das in 2 Minuten gemacht. Ich gehe darüber, die macht das bestimmt wieder für mich. Und wir lösen über den sozialen Kit diese Frage. So, und dann gehe ich jetzt aber hin und sage, das ist aber jetzt nicht mein Alltag, ich kann jetzt als Führungskraft nicht hingehen und die nächste Führungskraft fragen, sagt, kannst du mal kurz mein Führungskraftproblem irgendwie lösen mit meinem Team, sondern für mich, und das war eine echt gute Frage, so zum Reinkommen ins Denken, warum mache ich das eigentlich? Und der Punkt ist, das, was ich tue jeden Tag, prägt die Arbeitszeit von vielen Menschen, manchmal auch das Privatleben, noch danach oder davor, je nachdem, wie gerade die Hochphasen im Job so sind, ist das ja nicht nur auf diese Zeit begrenzt, die Menschen beschäftigen sich damit. Mal entscheide ich, mal diskutiere ich, mal habe ich Fragen oder Empfehlungen, aber die Menschen werden von mir massiv beeinflusst. Und wenn ich selber nicht lerne, damit umzugehen, mich zu hinterfragen und in dieser Tätigkeit, die ich da tue, besser zu werden, mache ich ja denen das Leben schwer. Und mir selber. Also da ist auch ein Egoismus für mich drin, weil das Lernen in meinem Arbeitsalltag macht es mir ja leichter, damit umzugehen. Egal, ob es Stressmanagement ist, irgendwelche Leadership-Modelle, Methodenwissen oder das Wissen, wie ich in der Excel-Liste am schnellsten zu der Zahl komme, die ich brauche. All das sind ja Dinge, die mir tatsächlich helfen können. Oftmals scheitern wir nur daran, weil wir selber nie das Erlebnis hatten, dass wir es eigentlich hinkriegen. Und das ist so mein Werbeblock dafür. Mich persönlich hat es da reingebracht, weil ich mir das Wissen oder die Fähigkeiten bewusst suche, um sie im Alltag anzuwenden. Ich bin kein Mensch, der irgendwie auf Tresor oder irgendwie so für später mal im Rucksack sich Wissen eineignet, um das vielleicht mal abzurufen. Das ist ganz schwierig.
Ja, das stimmt. Und heutzutage können wir auch vieles nachgucken, was ja positiv ist, schafft ja auch wieder Raum für andere Sachen im Kopf, aber teilweise ist es vielleicht auch nicht so gut, wenn wir alles immer direkt nachgucken können, dann denken wir gar nicht mehr so viel nach. Aber was, glaube ich, auch noch so wichtig ist, hat aber jemand schöne Hackenschuhe.
Da geht jemand in den Feierabend hier im Coworking Space, der hat es eilig.
Ja. Auf dem Laufsteg im Coworking Space. Ja, also ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist halt die Kompetenzen im Blick zu haben im gesamten Team, wenn man das so ein bisschen strukturiert vorgehen möchte, zu schauen, wer kann denn was. und dann auch zu gucken, okay, welche Leistung erbringen wir denn, wo haben wir Lücken, wo wollen wir uns weiterbilden, wer sollte sich da drin weiterbilden, muss ja auch nicht immer jeder sein, ja? Also hat ja auch so jeder seine spezielle Rolle, dann kann man auch sagen, okay, hier Hans geht zur Schulung und bildet sich da weiter, wenn man es so, ja, auch von dem Blickwinkel sich mal aus angucken möchte, das ist mir noch so dazu eingefallen. Genau. Jetzt hattest du ja auch schon das Thema so Digitalisierung und die hat natürlich auch unser Lernverhalten verändert. Und das sehen wir jetzt auch schon in den Schulen, ja, also da hat man jetzt auch nur noch irgendwelche Boards, nicht mehr so Tafeln, die es bei uns gab, sondern auch Tablets und so weiter. Was denkst du denn, wie lernen wir denn auch in 10 Jahren? Vielleicht auch auf die Digitalisierung bezogen oder auch generell, was fällt dir da so dazu ein?
Na, ich glaube, erstmal bin ich kein guter Beschreiber der Zukunft. Ich glaube, da gibt es andere Zukunftsforscher, die wesentlich mehr und genauer wissen, worum es geht. Aber es gibt so ein paar Gedanken, die ich irgendwie dazu habe, die mich beschäftigen. Und ich glaube, dieser 10-Jahres-Zeitraum ist sogar noch ein überschaubarer, eher planbarer Zeitraum. Also gerade im Kontext Lernen jetzt wenig von echter Disruption betroffen. Warum sage ich das so? Und vielleicht auch mit so einem Unterton oder so einem zwischen den Zeilen von ein bisschen Despektierlichkeit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das überall so ist, über andere Nationen kann ich mir jetzt nichts anmaßen und will das auch nicht, aber ich glaube, dass wir noch relativ gut sind, als Deutschland in vielen Punkten zu verharren und sehr, sehr lang zu warten, bis wir auf ein Trend oder eine Entwicklung mit aufsteigen.
Ja? Das war nett ausgedrückt.
Ja, also ich glaube schon, dass wir großartige IngenieurInnen haben, die vieles nach vorn gebracht haben und auch in Zukunft nach vorn bringen werden. Das soll gar nicht heißen, dass wir kein Fortschrittsdenken haben. Aber ich glaube, dass wir gerade bei so Trendthemen wie künstlicher Intelligenz, die heute noch viel bewegen, Digitalisierung auch, ja, als Grundsatzthema immer noch nicht besonders weit sind. Ja, und bis wir da eine gewisse Sicherheit haben und auch eine Stabilität im Verständnis dessen, so lange können wir uns noch gut zurücklehnen und warten, bis es erstmal ein paar Schritte nach vorn geht. Deswegen ist 10 Jahre schon noch ein Zeitraum, in dem ich sage, wir werden immer viel darüber sprechen, dass sich viel verändert. Ich glaube, wenn wir die Einzelnen fragen würden, würden die uns sagen, hat sich jetzt irgendwie nicht viel getan. Ja, also auch heute noch, vielleicht so das als Insight, wir sprechen ja oft über Lernmanagementsysteme, das ist eine Technologie, die ist 30, 35 Jahre alt. Ja, Fachexperten können mich gerne eines Besseren belehren, aber ungefähr so in dem Spiel wird es mindestens laufen. Da hat sich jetzt fundamental echt nicht viel getan. So. Und trotzdem ist sie noch zu 80-90% verbreitet in deutschen Unternehmen, von Lernkultur und den Fragen, die damit einhergehen, mal ganz abgesehen. Ja. Und das Spannende ist aber, und ich glaube, wenn wir da mal in andere Regionen des Globus gucken, sehen wir schon mehr Entwicklung. Es gibt Studien aus Japan und China, dass Studierende oder auch schon Schüler nicht mehr in der Lage sind, das komplette Alphabet zu benutzen. Jetzt gerade in der Schrift der Chinesen muss man viel auswendig lernen, habe ich mir sagen lassen, ich weiß es nicht. Und wenn dann schon Buchstaben bzw. Worte fehlen, die aber gar nicht benötigt werden, weil Hangouts, was in China sehr verbreitet ist, durch die Spracheingabe das quasi kompensiert. Es wird quasi nicht verlernt, weil sie es nicht können, sondern es wird verlernt, weil sie es nicht brauchen. Okay. Dann ist es einfach eine ganz andere Entwicklung auf das, was in der Welt passiert. Und die Frage ist berechtigt. Also wozu muss ich in Deutschland Rechtschreibung lernen, wenn ich es auch meinem Messenger-Dienst einfach sagen kann? Er führt es in die richtige Sprache aus und am Ende liest er es mir ja vor. Ich muss es ja nicht mal lesen können. Ja, also solange ich es hören und verstehen kann, spielt der Rest ja gar keine Rolle. Und so ist schon die Frage, was an fundamentalem Information und Wissen brauche ich eigentlich wirklich? Bis hin zu natürlich, dass gerade Kreativität mittlerweile auch durchaus künstlich erzeugt werden kann, auch wenn man über den Gehalt von künstlicher Kreativität auch mit Sicherheit einen breiten Diskurs führen kann.
Ja, und vielleicht geht auch ein bisschen der Spaß flöten. Ich finde das aber ganz interessant, was du gerade sagst. Das heißt, wir werden auch viele Sachen entlernen. Und dann ist die Frage, ja, wir entlernen, haben dann eine Lehre auch. Wie füllen wir sie wieder? Hoffentlich nicht mit Dummheit.
Naja, das ist vielleicht zu viel gesagt. Ich glaube, wir füllen sie, glaube ich, mit anderen Kompetenzen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Balanceakt, auf dem wir uns gerade befinden. Ich glaube, diese Phase hat viel Schönes, weil wir Dinge vergessen können, in Anführungsstrichen. Ja, ich weiß gar nicht, ob vergessen das richtige Wort ist, aber wir werden sie einfach nicht im Alltag benutzen. Und dadurch wird es in Vergessenheit geraten. Aber wir brauchen andere Dinge. Wenn wir damit umgehen wollen, müssen wir in der Lage sein, unsere Sorgen und Befürchtungen vor dem Neuen fallen zu lassen. Weil die Sorgen und Befürchtungen werden uns in dem Alten halten. Ja, und das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, brauchen wir jetzt noch Deutsch-Rechtschreibung in der Schule, würden alle erstmal aufschreien und sagen, ja, wahrscheinlich schon. Ich würde da auch auf der Seite mitstehen, fände das gut. Ja. Aber faktisch, um durch das Leben zu gehen, gäbe es Hilfsmittel, um das zu tun. Ja? Und die Frage ist, irgendwann ändert sich das. Wie viel Zeit bin ich bereit, dafür aufzuwenden, das auf die hergebrachte Art und Weise zu tun? Und ab wann ist es für mich viel, viel einfacher, den neuen Art zu machen? Und ich finde schon, dass man das sieht, ich kenne ja leider keine Statistik dazu, suche ich mal im Nachgang raus, gibt es bestimmt, der Anteil an Audionachrichten wieder nach oben gegangen ist über Messenger-Dienste im Verhältnis zu Textnachrichten.
Ja, ja. Das ist auch praktischer, geht schneller.
Genau, so. Und gerade umso jünger, umso höher ist wahrscheinlich auch der Anteil dessen. Ja. Und da sieht man sowas, wie sich sowas grundlegend verändert. Und das andere, also neben dieser Offenheitsgeschichte, wäre für mich Anpassungsfähigkeit. Ja. Für mich ist es immer noch so isoliert, wie wir lernen. Ja, ich formuliere ein Problem. Wie mache ich meine Gehaltsabrechnung in einem Tool, um jetzt irgendwas mal rauszugreifen als Beispiel, dann lerne ich das in diesem Tool. Der Transfer, das in einem zweiten, dritten und vierten Tool zu tun, fällt vielen Menschen immer noch extrem schwer, weil sie ja ausgerichtet sind auf, ich habe es jetzt in diesem Tool gelernt. Und weil sie Sorge haben, ich könnte es in dem anderen falsch machen, weil es sieht ja irgendwie anders aus, die Oberfläche ist anders. Das Muster ist ja aber das Gleiche. Also das Tool ist einfach nur die Unterstützung, um zu dieser Gehaltsabrechnung zu kommen. Und da ist ganz viel, viel Adaptionsfähigkeit, die mir irgendwie noch fehlt im Alltag, zu sagen, hey, das habe ich doch da schon mal angewendet. Wie kann ich das transferieren auf eine neue Fragestellung oder zumindest mal auf eine ähnliche Fragestellung?
Das ist interessant, weil dahinter stecken ja auch wieder viele Sachen. Einmal hast du ja schon gesagt, so Sorgen. Dann auch vielleicht die Sorge davor, ich mache einen Fehler, ich mache es falsch. Und dann auch dieses Risikobewusstsein, was wir ja hier in Deutschland noch mehr haben, was ja teilweise Vorteile hat, aber in dem Bereich dann vielleicht auch hinderlich ist, ne? Zu sagen, okay, es gibt nicht die Sicherheit, alles hat irgendein Risiko und alles hat eine Kehrseite und einfach mal ja, ausprobieren. Und du kannst ja heutzutage alles löschen, ne? Also es ist ja nicht wie damals, du schreibst auf der Schreibmaschine und du musst das komplette Werk nochmal schreiben. Nee, ist ja einfacher geworden. Und dann musste ich auch gerade noch so dran denken, es entwickelt sich ja immer weiter. Also damals saß man da mit schönen Schieferntafeln, ja, ich habe auch noch so eine alte von meiner Oma, glaube ich. Und das, da hätten wir ja auch geguckt, was soll ich denn jetzt auf einer Schiefertafel, maximal auf der Tafel fahren, das kannten wir noch. Aber ja, natürlich haben wir auf Blätter geschrieben. Gut, jetzt sind es Tablets und ja, Sprache verändert sich halt auch. Hast du recht, also ja, vielleicht muss man es auch alles einfach gelassener sehen.
Ne, ich weiß nicht, Gelassenheit ist, glaube ich, gar nicht, also Gelassenheit wäre gut, ja, weil faktisch wenig passiert. Wir haben den Vorteil, dass in unserer Welt uns wenig passieren kann, ja. Anders als andere. Aber ich glaube, es gibt Umfelder oder Rahmenbedingungen, die mehr helfen können. Und ich glaube auch, dass wir eine Arbeitswelt haben, die aus sehr vielen spezialisierten Berufsfeldern oder auch Teams kommt, die noch sehr, wir sind dafür zuständig, eine oder x Tätigkeiten zu machen und da grenze ich quasi mein Team von dem Team nebenan oder oben drüber oder ab oder von dem Konkurrenten in einem anderen Unternehmen. Und was ich zumindest wahrgenommen habe oder was ich als sehr befruchtend empfinde, ist, schon im eigenen Team, selbst wenn du einen klaren Aufgabenfokus hast, trotzdem heterogen zu denken. Vom Besetzungsprozess beginnt bis in den Alltag hinein. Wir haben heute einen super coolen, jungen, engagierten Werkstudenten, der bei uns die KI-Frage vorantreibt, weil er das irgendwie mitbringt. Das hat sonst keiner vorher gemacht. Und er ist einfach gekommen und hat gesagt, hey, habe da mal ein bisschen was ausprobiert, so nebenbei. Kann ich damit mal rumspielen? Und jetzt kümmert er sich darum, dass bei uns die Feedback-Auswertung zu unseren Lerneinheiten irgendwie KI-basiert besser ausgewertet werden können, sodass wir damit besser umgehen können, um das Produkt zu verbessern. Hätten wir das gehabt, wenn er das nicht mitgebracht hätte? Nein. Hätten wir das so schnell hinkriegen können, wenn er das nicht mitgebracht hätte? Auch nein. Das Einzige, was notwendig war, ist, dass sowohl die Teamleiterin von ihm als auch ich sagen, ja komm, leg los, sag mal so grob, wo du hin willst. Ja, klingt spannend.
Das ist auch wieder so ein Beispiel Lernen durch einen glücklichen Zufall, was du vorhin so...
Ja, und aber eben auch darauf achten zu sagen, dass man Leute hat, die genau mit dieser Offenheit eben kommen und sagen, hey, ich habe in meiner Projektarbeit mal was in die Richtung gemacht, sollte ich das nicht mal hier anwenden? Ja, einfach schon der Transfer war quasi schon aus ihm, aus der Eigenmotivation herausgegeben. Mhm. Und wir haben auch ganz viele Kollegen, die mit ganz vielen anderen Themen irgendwie um die Ecke kommen, die sie aus früheren beruflichen Stationen mitbringen und sagen, ja, okay, cool, mach.
Aber ihr habt es auch angenommen und dann braucht es ja dann den Gegenpart, der sagt, okay, ja cool, lassen wir uns drauf ein. Dann hätte ich auch gesagt, ach nee, komm, geh mal irgendwas kopieren. So.
Ja, das wäre gut, ich bin ein großer Papierfan, nicht.
Sehr schön. Gibt es denn irgendeinen Bereich oder vielleicht auch mehrere, wo du sagst, also das ist so die Zukunft, da sollten sich Teams auch darauf spezialisieren oder in den Bereichen auch weiterlernen? Oder sagst du, kann man gar nicht so sagen?
Gibt's irgendwie? Ja, also ich etwas, wir sind ja bei Teamtime so, deswegen, ich höre ja auch immer wieder rein und höre viel abseits des Podcasts auch über Teams, Philosophien in Teams. Und ein Stichwort, was ja ganz oft fehlt, ist so Teamfit. So, und für mich gibt es eine bemerkenswerte Entwicklung, die ich zumindest in meinem Alltag wahrnehme. Ich weiß nicht, ob die flächendeckend auch wahrnehmbar ist, aber ich zumindest spüre das. Oft wird der Teamfit verstanden als, passen wir menschlich zueinander. So, und das ist eine total wichtige Sache. Ich möchte es gar nicht kleinreden. Aber die Frage ist für mich, der Teamfit, passt der Mensch zu den Aufgaben des Teams? So, und das geht dabei oft verloren. Man nimmt sich Zeit miteinander, man lernt sich kennen, man merkt, redet man gleich, denkt man gleich, tickt man gleich. Und das führt oft dazu, dass natürlich gerade so Teamfit-Prozesse auch mal so eine Art bewusste Verengung sind, weil man sich darauf konzentriert, hey, wir denken ja alle gleich, also lösen wir das Problem auch alle gleich. Und deswegen ist mein Impuls immer dafür zu sorgen, von außen, wenn ich das so spüre, dass es so in eine Richtung tendiert, hey Leute, es geht nicht darum, dass ihr jetzt samstags zusammen im Café gut sitzen könnt und genau über dieselben Dinge redet, weil ihr quasi ähnliche Leben habt. Wir haben dasselbe Problem mit dem Haus, wir müssen eine Einfahrt pflastern, das Internet spinnt oder ich lebe gerade allein und es stresst mich irgendwie, wie geht's dir damit? Also das sind alles wichtige Dinge und der soziale Kit im Team ist total wichtig. Aber wenn ich auf das Team gucke, muss auch jedes Teammitglied im Team fit wissen, ich muss die Frage stellen, hilft es dem Team, die Ziele zu erreichen, die das Team hat? Und das fällt oft hinten runter. Und das ist so eine Entwicklung, die würde ich sagen, die wird oft missverstanden, obwohl ich gar nicht glaube, dass die Methode Teamfit das eigentlich so unterstellt. Aber es verkommt oft dazu, nur einen Teil davon zu betrachten und vielleicht einen anderen Teil auch zu ignorieren. Und ich glaube, da müssen wir drauf achten, weil die Teams sich ja nicht formen, weil alle jetzt sich mal in der Fußgängerzone durch Zufall treffen und sagen, jetzt sind wir ein Team, sondern es gibt immer noch diese Organisationsform oder diese Struktur oder das System, Unternehmen oder Organisation, die diese Menschen erstmal zusammenbringt, um ein Ziel zu erfüllen. Und das ist, glaube ich, noch so ein Balanceakt, da müssen wir uns bewusst damit beschäftigen, um auch diese Heterogenität, Vielfalt auch an Perspektiven und Problemlösungsmustern auch in die Teamarbeit zu kriegen.
Hatte ich auch letztens mit einem Kollegen das Thema so kognitive Diversität. Klar ist es dann erstmal vielleicht anstrengender, ein anderes Denkmuster mit einzustellen. Okay, was hat er oder sie jetzt gerade gesagt? Komme ich jetzt gerade erstmal nicht mit? Aber vielleicht ist das gerade gut, dass ich nicht mitkomme, weil, wie du sagst, entstehen ganz andere Lösungswege. Und wenn jeder gleich denkt oder jeder nur gleich tickt, dann kommt immer nur das Gleiche bei raus. Und das kann ja nun nicht das Ziel sein vom Unternehmen.
Ja, und das, weil wir es vorhin hatten, die Lerndynamik ist dann eine andere. Weil wenn jeder seinen eigenen Problemlösungsansatz hat, wird er immer mit anderen Menschen sprechen, er wird anders kommunizieren, er wird anders auftreten, Entschuldigung, er oder sie natürlich immer, aber die Menschen werden miteinander anders sein und dann werde ich sehen, wenn du anders vorgehst als ich, dann kann ich mir überlegen, hey Moment, das hat ziemlich gut funktioniert. vielleicht gucke ich noch einmal mit zu, während du das wiederholst, aber beim dritten Mal versuche ich es vielleicht selber. Und so entstehen wieder neue Verhaltensmuster und auch ehrlicherweise erfolgreiche Lernprozesse hoffentlich. Und das macht es aus, Teams heterogen zusammenzustellen. Ja.
Okay, also nicht nur aufs Menschliche achten, sondern achtet da auch mehr auf die Kompetenzen, die ihr braucht und auf das Produkt, was ihr da erstellen wollt.
Ja, entschuldige, dass ich da nochmal mit reingehe. Es ist gar nicht nur auf das Menschliche achten, es ist sogar menschlich, darauf zu achten, weil wenn ich das nicht tue, passiert es auch, dass Menschen in Teams kommen, die vielleicht gar nicht ihrer Aufgabe gerecht werden. Und das bedeutet ja für den Rest des Teams, das ja immer noch sich dieser Aufgabe gemeinsam stellt, dass es das ja irgendwie kompensieren muss. Das heißt auch, es ist gerecht, auch anderen des Teams gegenüber und sich selbst. Deswegen habe ich vorhin auch bewusst mal das Wort Egoismus. Es ist auch gut egoistisch, jemanden im Team zu haben, der vielleicht sogar besser ist als ich. Weil der wird dafür sorgen, dass unsere Arbeit besser wird. Und wenn die Arbeit besser wird, habe ich auch einen Vorteil davon. Ja, und deswegen ist es immer, also mir ist es dann zu einseitig, weil es gesagt hat, nicht nur das Menschliche, nein, es ist bewusst menschlich, auch darauf zu achten, dass jemand ins Team kommt, der einen Mehrwert liefert. Und das kann er nun mal am einfachsten über das Wissen oder die Erfahrung, die sie oder er dann mit ins Team bringen und auch einbringen können.
Aber es ist wahrscheinlich, ja, also genau, erinnert euch da dran.
Ja, gerne Beispiele, ne? Genau. Ich erlebe es so.
Ja, vielleicht meldet sich ja jemand und sagt, so ja. Und so läuft das bei uns, so machen wir das auch in Bewerbungsgesprächen. Ja, spannend. Wie ist es denn bei dir als Business Owner, gerade in deiner Rolle bei der Haufe Akademie? Da hast du ja auch Mitarbeiter, Kollegen. Wie motivierst du denn die anderen dazu, irgendwie Neuerungen umzusetzen? Oder wie motivierst du denn die anderen auch dazu, zu sagen, okay, komm, das ist was Neues, hier lernen wir dazu? Oder ist es bei der Haufe Akademie, ja, ihr seid vielleicht auch schon so, gar kein Ding, lerne ich mit dazu?
Ja, ich glaube, diese Veränderung oder für Veränderung zu motivieren hat natürlich was mit dem kulturellen Rahmenumfeld der Organisation zu tun, in der man ist. Ich glaube, es beginnt aber sehr bei einem selber. Und heute sind wir ja sehr offen, deswegen auch, ich bringe auch ein paar Eigenschaften mit, die irgendwie nicht sonderlich gut für Veränderungsprozesse sind. Und dazu gehört zum Beispiel ein hohes Maß an Ungeduld. Ja, wenn ich auf ein Thema gucke und ich weiß, wo ich hin will, dann bin ich total ungeduldig und ich kann jedem da draußen sagen, es ist wirklich kein Benefit in Veränderungsprozessen, ungeduldig zu sein. Und trotzdem kann es auch funktionieren, weil ich gleichzeitig irgendwie total stabil bin auf Feedback und Kritik. Ja, also natürlich, wenn man ungeduldig ist, tritt man Leuten auch mal auf die Füße und das will man dann auch nicht und vielleicht geht man auch mal stärker rein, als man müsste. Das ist nicht unbedingt schön, aber wenn man in der Lage ist, dann den Schritt zurückzugehen und das auch nicht persönlich zu nehmen und dann nicht irgendwie eingeschnappt zu sein, weil jetzt jemand mal gesagt hat, oh, das ging mir aber zu schnell und ich habe es nicht verstanden, dann ist es auch irgendwie was, dann ist man es eher wertvoll, ja, um daran auch zu wachsen. Und für mich beginnt es damit genau, sich selber gut zu orientieren und es auch transparent zu spiegeln. Ich bin jemand, ich mag Ziele zum Beispiel, ich liebe das, ich könnte den ganzen Tag Ziele formulieren und dann irgendwie gucken, wie ich da hinkomme. Okay. Ist vielleicht auch Job gegeben, ja, aber ich mag das wirklich, ja, und da ist so ein Leistungsanreiz dabei. Ich mag das, wenn ich sagen kann, wir haben ein ambitioniertes Ziel, das darf nicht zu leicht sein, das darf schon gut ambitioniert sein, aber dann mit alle dahin zu kriegen und dann zusammen am Ende zu feiern und es gehört dazu, das motiviert mich in diesen Veränderungsprozessen. So, und das muss man natürlich irgendwie vermitteln, Stück für Stück. Und mir gelingt es nicht wirklich immer gut. Ich glaube, dafür gibt es Expertinnen und Experten, die würden sagen, oh, da hast du aber auch wieder 3, 4, 5 Fehler an dem Tag gemacht, davon habe ich vielleicht 2 erkannt. Aber ich versuche es vor allen Dingen, und das ist das, was ich zumindest nicht überall erlebe, ich versuche sehr authentisch und vor allen Dingen auch sehr, sehr transparent zu sein. Ne? Gerade im Unternehmenskontext sind viele der Veränderungen ja nicht angestoßen, weil morgens mal jemand aufsteht und sagt, jetzt wollen wir uns verändern, sondern viele der Veränderungsprojekte haben ja am meisten harten wirtschaftlichen Fokus dahinter. Wir wollen irgendwie mehr Geld verdienen oder wir wollen weniger Geld ausgeben. Das sind ja oft die simplen Motive, auch wenn sie vielleicht nicht offen ausgesprochen werden dahinter. Aber um das einzuordnen, bin ich zum Beispiel ein ultratransparenter Mensch auf Zahlen. Ja. Okay. Also es gibt zum Beispiel keine verschlossene Philosophie mit, es gibt bestimmte Kennzahlen, die die Leute nicht sehen dürfen, weil die sind irgendwie Hoheitswissen, über das verfüge nur ich, um damit meine Macht zu untermauern, nur weil ich mal Führungskraft geworden bin. Das ist für mich kein Weg. Der Zugang zu Zahlen und zur Entwicklung von Zahlen und aber auch die Erläuterung, wie wir Zahlen beeinflussen können, sorgt maßgeblich dafür, dass man die eigene Wirksamkeit erkennt. Ja, und dann, und das muss ich auch sagen, zumindest ist das meine Erfahrung, ist es normal, dass die Leute in Täler fallen. Ja, auch bei mir im Team habe ich nicht wenig dazu beigetragen, dass Menschen auch mal in Täler gefallen sind. Das Wichtige ist, es zu erkennen, seinen eigenen Beitrag irgendwie zu spüren und sagen, okay, jetzt bin ich aber auch bereit, für mir von jedem Einzelnen sagen zu lassen, hey, was habe ich da eigentlich falsch gemacht? Ja, und weil dann kommt so eine Authentizität rein und danach dann zu handeln und auch zu sagen, hey, wie erlebt ihr es jetzt eigentlich? Auch bewusst an dem Prozess dran zu bleiben, zu sagen, hey, jetzt ist 3 Monate später, jetzt ist 6 Monate später. Fühlt ihr euch noch so wie damals? Oder wie ist jetzt überhaupt das Gefühl? Könnt ihr das benennen? Das erschafft eine gewisse Art von Vertrauen, die man am Anfang nicht einfordern kann von Veränderungen. Also, weil eine Veränderung, wo ich am Anfang 100% Vertrauen stiften kann, dass sie genau so ausgeht, ist keine Veränderung.
Ja, das so. 100% wird es wohl nicht so werden.
Genau, so. Und deswegen sind das so für mich die Stellhebe, wo ich versuche, einfach auch nahbar zu sein, und auch gar nicht in diesen typischen Aktionismus zu verfallen, sondern auch mal, auch ein wichtiger Punkt, auch mal Stille auszuhalten. Ja.
Okay, das heißt also, gute Ziele setzen und auch transparent sein und ja, die Fehler dann auch zulassen, auch offenlegen und darüber diskutieren.
Ja, ich glaube, dass es genau das ist, zu sagen, heute ist aber auch ein Startpunkt. Mhm. Ne? Veränderung hat ja auch so ein Phänomen, oft finden die schon statt, meistens auf Management-Ebene oder wenn man noch Unterstützung von außen hat, werden von außen schon Konzepte entwickelt, die ins Unternehmen getragen werden, die dann in einem sehr exklusiven Kreis von Personen irgendwie zugänglich ist. Und irgendwann ist es schon halb passiert und man ist eigentlich schon im Prozess. Aber überhaupt hinzugehen und sagen, heute, das ist jetzt der Moment, da läute ich quasi offiziell ein, ab jetzt startet eine Veränderung. Und diese Veränderung wird zäh, diese Veränderung wird uns allen was abverlangen, wir werden alle Fehler machen, wir werden an den Fehlern wachsen und wir werden an den Fehlern vor allen Dingen lernen. Und am Ende ist das Bild. Und dieser Bezug zwischen Start und Ende hat durchaus was. Und auch ehrlich zu sein, ob das Ende wirklich erreicht ist. Oftmals gibt es diese Tendenz ja zu sagen, hey, jetzt sind wir schon am Ziel, obwohl man vielleicht noch 5-6 Meter zu gehen hat, um dann wirklich am Ziel zu sein. Und da ehrlich zu sein hilft auch, um Veränderungen sauber und gut abzuschließen.
Was ich auch wichtig finde, ist dann halt, klar, du hast dann diese Rede, ne, jetzt geht's los und so weiter, das ist ja ein Part, aber was du ja dann auch machst, selber authentisch vorzuleben, okay, heute ist mir das und das passiert oder ja, hier habe ich selber was falsch gemacht oder hier ist auch was gut gelaufen, das passiert ja auch, das dann auch vorzuleben. Ne? Also ich finde, das Schlimmste, was so passieren kann, ist, ja, jetzt kommt hier die tolle Neuerung und bla und bla und alles schon so, oh ja, haben wir schon 1000 Mal gehört, jetzt kommt wieder hier.
Ja, und es ist auch dieses Ding von, das habe ich auch in diesen Prozessen lernen müssen, früher, als ich noch nur Führungskräfte über mir hatte, quasi keine Führungsverantwortung, immer Teammitglied und auf der Operative gestaltend war, habe ich mich immer gefragt, warum wiederholen die immer 6-mal dieselbe Botschaft? Und so langsam hängt es mir zum Hals raus und irgendwie ist es total schwierig und könnt ihr nicht mal kreativer werden? So, es holt mich gar nicht mehr ab. Und heute ertappe ich mich dabei, wie ich auch bestimmte Botschaften immer wieder verstetige, weil ich merke, dass gerade in der Veränderung 3 haben es geschnallt, 2 sind auf dem Weg, 1 war gerade nicht da, weil Urlaub oder vielleicht Mutterschutz oder was auch immer. Ja. Und es gibt mannigfaltige Gründe, warum Menschen gerade nicht alle an demselben Punkt sind in dieser Entwicklung. Und das ist genau richtig so. Ja. Das ist nichts Kritikwürdiges, das ist richtig und das ist Realität. Aber deswegen braucht es auch so eine Selbstdisziplin. Ich habe das bei mir gemerkt, weil ich in mir drin hat sich dann immer verkrampft, wenn ich quasi die Sätze wiederholt habe. Ich dachte mir so, es langweilt mich ja selber, aber es muss sein. Und es ist auch ein Lernprozess mit sich selber, das auch zur Veränderung gehört, diese Stabilität in diesen Botschaften und in diesen Rahmenbedingungen und in diesen Schritten auch selber zu wählen, damit man wirklich den Großteil immer wieder auf dieser Spur und in dieser Veränderung halten kann.
Mhm. Finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, was du gerade gesagt hast. Jeder muss an einem anderen Punkt abgeholt werden. Das gehört auch zum Lernen mit dazu im Team. Ja, wir denken alle anders oder sind gerade mal anders drauf, sind gerade mal nicht da. Also ja, jeden da abholen, wo er gerade ist. Das ist als Führungskraft manchmal gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn du dann schon ein paar Schritte voraus bist, so wie du schon sagst, du bist ungeduldig und siehst schon das Ziel. Und dann, okay, ich gehe nochmal zurück. Folgendes wollte ich ja von euch gerne haben oder wollten wir zusammen umsetzen, noch besser. Und dann, okay, nochmal Geduld.
Ja, und es,
Ungeduld.
Und es gibt da auch so viel Belohnung drin. Das möchte ich auch sagen. Also Veränderung wirkt ja so jetzt als Kraftakt. Ne? Jetzt haben wir viel so die Schattenseiten thematisiert. Man muss den Menschen erklären, worum es geht. Da gibt es Rückschläge. Man muss sich selber reflektieren, immer wieder das reinstecken. Es gibt auch Belohnung. Ich habe Feedbackgespräche mit Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitenden, die dann einfach sagen, pass mal auf, nur mal so wollte ich dir einfach sagen, ungefragt, aber wollte ich dir nur mitteilen, in das Gefühl von vor 6 Monaten oder vor 9 Monaten, wo die Veränderung begann, das fühle ich überhaupt nicht mehr. Es ist heute eine ganz andere Welt. Ja. So, und wenn man weiß, was man in diesen Prozess reingesteckt hat, also das, was wir bisher thematisiert haben, es gibt auch eine Belohnung. Also Veränderung lohnt sich für alle, auch für Führungskräfte, wenn man bereit ist, zu merken, dass die Menschen das auch honorieren am Ende, wenn du sie da gut durchgebracht hast. Und das fand ich richtig schön und das gibt mir auch die Kraft einfach für die nächste Veränderung, wie zu sagen, okay, es wird wieder vielleicht zäh beginnen und es wird wieder Fragen geben, auf die ich vielleicht auch keine Antworten habe. Aber es wird auch da ein Ende geben, wo es wieder für hoffentlich alle Beteiligten auch eine Belohnung geben wird.
Also nicht einfach das Handtuch werfen, sondern einfach mal weitermachen.
Ja,
Sachen ist, wiederholen, vielleicht ist es nochmal eine Extraschleife.
Es ist eine Energiefrage. Die ja. Energie muss man, die muss ja. man aufbringen.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen als Führungskraft musst du ja noch mehr Energie haben, so gefühlt. Ja.
Ja, je nachdem, wo deine Energiereserven herkommen. Es gibt Führungskräfte, die ziehen ihre Energie aus sich. Da würde ich mich so zuordnen. Ich habe diese Ambition. Ja, mich treibt es an, diesen Schritt nach vorn zu gehen und alle da irgendwie hinzukriegen, ja, alles, was dafür nötig ist, zu tun. Und dann gibt es die ziehen ganz viel aus den Menschen. Ja, die haben eine total tolle Fähigkeit, einfach aus dem Umgang des Alltags heraus ihr Energielevel immer wieder hochzusetzen und sagen, okay, das waren heute schon wieder so 2 gute Stunden in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen. Das hat mein Energielevel aufgefüllt. Morgen habe ich wieder die Kraft dafür, alles voranzutreiben. So unterschiedlich sind ja auch die Führungskräfte an der Stelle und so unterschiedlich gestalten sie auch ihren Alltag und ihre Zusammenarbeit.
Was ist denn für dich so die Person, die dich besonders inspiriert hat?
Das ist eine gute Frage. Ne? Also es gibt so viele inspirierende Momente. Bei mir hat sich das tatsächlich, was diesen Inspirationsteil angeht, massiv verändert. So, es gab so eine Lebensphase, gerade aus der Schule kommen bis hin ins Studium, da war ich so total menschenfixiert. Ne? Also ich hatte einen fantastischen Lehrer an der Schule, der hat mich auf das Thema Wirtschaft gebracht. Ja, ich hatte irgendwie keine Orientierung, ich hatte keinen festen Berufswunsch, aber spätestens seitdem ich den kenne, wusste ich, was ich studieren will. So, der hat mir quasi die Inspiration zum nächsten Schritt im Leben gegeben. Dann war ich im Studium, habe am Lehrstuhl geholfen und hatte einen Professor, der war fantastisch. Der hatte Lebensweisheit, Fachkompetenz und bei so Dingen wie, ich glaube, ich will weiter Marktforschung machen, hat er gesagt, ja, aber du bist am Anfang deines Berufslebens, mach erst mal was anderes und überleg dir das dann nochmal. Und hat dann einfach nur so eine Mini-Intervention reingegeben und die hat mich bis heute geprägt. Ich wäre ein ganz anderer Mensch, wenn ich irgendwie dieser ersten Entscheidung oder diesem ersten Impuls von mir gefolgt wäre. Und er hat mich da an einen ganz anderen Punkt gebracht, einfach in meiner Vita. Und plötzlich habe ich im Vertrieb gearbeitet und hatte mit Menschen zu tun, musste Dinge verkaufen. Für alle, die schon mal da gearbeitet haben, eine gänzlich andere Sache als Marktforschungsprojekte mit Statistikanalysen durchzuarbeiten. Und so bin ich halt irgendwie durch dieses Leben gegangen und er war definitiv eine inspirierende Person in meiner Vita. Ich hatte danach eine sehr inspirierende Führungskraft auch bei der Deutschen Bahn und auch heute fühle ich mich sehr inspiriert durch meinen Vorgesetzten auf unterschiedliche Art und Weisen. Beide haben es definitiv nicht leicht mit mir, weil die Ungeduld bringt auch ihre Tücken im geschäftlichen Alltag mit sich, weil Ungeduld natürlich auch mal an anderen Ecken anstoßen kann. Und das ist in großen, strukturierten Organisationen nicht immer einfach. Aber was sie auszeichnet, ist, dass sie wissen, dass ich die Themen voranbringe und sie das erkannt haben und sie wissen, dass sie dafür ein bisschen was aushalten müssen und vielleicht mich an den Ecken, wo ich dann doch zu weit des Pfades weg bin, dann auch wieder kraftvoll, aber konzentriert wieder zurückbringen. Aber sie wissen, dass sie auch damit irgendwie weitermachen können. Und dieses Gefühl zu haben, jemanden zu haben, der einen so erkennt und das dann auch laufen lässt und unterstützt. Und da ist Laufen lassen schon die Unterstützung. Ne? Das, oft klingt ja Unterstützung so, ich muss irgendwie was tun. Manchmal ist das Nicht-Tun auch eine Unterstützung. Und so habe ich und so empfinde ich das bei den beiden, die hoffentlich erkennen, wen ich meine. Und diesen Freiraum dann auch, um zu gestalten, den habe ich halt immer gerne gefüllt. Und das ist inspirierend. Und heute bin ich so total außen getrieben. Ja. Ich brauche nur einen im Podcast hören, der irgendwie zwei kluge Sätze sagt und dann folge ich irgendwie diesen Gedanken. Und ich bin heute viel leichter, von Gedanken einzufangen als von Personen. Lange Zeit war ich sehr von Personen, wenn jemand sehr charismatisch war und irgendwie reingeht und mich irgendwie überzeugt. Ja. So einfach so ein richtiges überzeugendes, auch Speaker bei Kongressen oder Events. Und heute ist es so, ja, klingt jetzt nicht so geil, wenn er redet, aber gutes Buch. So, ja, oder andersrum. Ja, Buch irgendwie bringt mich irgendwie nicht weiter, aber dich mal auf einer Bühne gesehen zu haben, das gibt mir einen neuen Gedanken mit und der treibt mich dann tags drauf an.
Ja, auch interessant. Ist ja auch bei manchen Sängern, wenn ich dir jetzt bei Spotify höre, so, ach, na ja, okay, geht schon. Und dann hörst du die irgendwie live. Hatte ich zum Beispiel bei Tesh Sultana, ist finde ich auch so schon beeindruckend, aber die dann live auf der Bühne, wow, haut alles weg. Ja. Ne?
Und das ist das, diese Facetten, die haben sich verändert. Früher wirklich so ein, diese Person, ja, die hat es mir irgendwie angetan, weil das war so Role Model mäßig. So. Und heute denke ich so, nein, es gibt einfach, um meine Persönlichkeit zu unterstützen, gibt es Facetten, die ich von anderen Menschen toll finde, beeindruckend finde, die ich vielleicht auch mal beneide, ja, wo ich mir wünschen würde, ach, wäre das nicht gut, wenn ich das auch könnte, das würde mir echt helfen. Und da gibt es Dinge, die sind Talent gegeben, die kann man sich nicht irgendwie anerziehen und da gibt es Dinge, an denen kann man doch arbeiten. Ja, und das sind die Dinge, die mich tatsächlich dann inspirieren, ja, auch Menschen im Alltag zu erleben. Es kann auch inspirierend sein, einfach mal zuzugucken, wenn zwei in einem Team ein geiles Ergebnis erzeugen, egal ob es eine Analyse, ein Konzept oder der Entwurf für irgendetwas ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Auch das kann schon inspirierend sein, weil ich sage, das verwende ich nächste Woche in der Präsentation X, ja, weil das finde ich gut.
Das heißt, deine Inspirationsquelle ist unendlich.
Naja, das klingt jetzt schon wieder so, als würde ich irgendwie so groß denken. Ich glaube, es gibt halt einfach so Leidenschaften, die man hat und die werden so durch bestimmte Trigger einfach irgendwie angesprochen. Ja? Und jetzt habe ich zum Beispiel immer so ein Thema mit Identität. Ja? Also ich fange jetzt gerne an, mal so auf Identität rumzudenken. Ja? Wo komme ich eigentlich her? Was hat das mit mir gemacht? Das hätte ich vor 10, 15 Jahren nicht gedacht, dass ich da überhaupt mal drüber nachdenke und spreche. Und so verändert sich halt auch in den Lebensabschnitten der Fokus auf bestimmte Fragestellungen. Dazu kommen gesellschaftliche Fragen, die jetzt natürlich Zeitgeist geprägt sind, vielleicht auch nicht immer im Positivsten, aber die natürlich auch wesentlich sind und damit den Blick ändern, aber ja auch Inhalte sind oder Zugang zu Themen, der auch im Arbeitsalltag wiederverwendet werden kann.
Ja, das ist alles sehr inspirierend. Muss ich auch erstmal sacken lassen, wenn ich den Podcast schneide. Da war noch ein.
Ja, ich wollte es jetzt auch nicht so groß machen, gar nicht so weit vom Thema wegführen, aber wir hatten jetzt halt auch einen spannenden Workshop letzte Woche, auch im Team und haben uns mit Fragen zum Beispiel beschäftigt, wie zum Beispiel digitales Lernen, also konkreter ein einzelnes E-Learning bei uns im Speziellen als Produkt einfach zukünftig aussehen könnte. Ne? Und wir sind hingegangen und haben gesagt, lass mal die Barrieren wegfallen lassen. Natürlich haben wir Barrieren. Wir haben bestimmte Tools, die wir nutzen. Wir haben Plattformen, die wir nutzen. Wir haben Arbeitszeit als limitierenden Faktor. All das stimmt. Aber wie wollen wir auf das nächste Level kommen, wenn die Barrieren handlungsleitend sind für die Frage, wie es übermorgen aussieht? So, und das Spannende war, das Team war fantastisch, weil alle haben gesagt beim Check-in, wir haben so Sorge, können wir loslassen von den Barrieren des Alltags? Wir glauben irgendwie nicht, aber hoffentlich gelingt uns das, ja, mich inklusive. Ja, also ich nehme da niemanden aus. Und am Ende ist, glaube ich, an dem ganzen Tag kein einziger Satz gefallen, der irgendwie auf den Restriktionen des Alltags basierte. Und das war ganz fantastisch, weil das einfach gezeigt hat, wie viel Freiraum eigentlich in den Köpfen von jedem Einzelnen an dem Tag gesteckt hat und auch welche Bereitschaft und welcher Wille, genau so zu denken. Ja, und
cool, weil oft ist es ja so, denk mal nicht da dran und dann denkst du genau da dran, woran du nicht denken sollst.
Ja. Ja, und auch da war die Frage, hey, was lernst du eigentlich gerade? Auch so eine typische Check-in-Frage. Und da lernt man viel über die Menschen kennen. Ja, und dann merkt man, die Leute sind massiv an ihrer Entwicklung interessiert. Ja, wenn ich jetzt nüchtern als Büromensch da drauf gucke, ja, der sitzt halt am Computer oder sie sitzt am Computer, da ist Entwicklung schwer festzustellen. Aber es ist nicht so, dass Menschen sich nicht entwickeln und auch nicht entwickeln wollen. Da bin ich ganz woanders,
ja. Ja. Super spannendes Feld. Also wir haben heute, glaube ich, auch wieder viel gelernt. Ja, manches werden wir entlernen, um wieder neue Dinge zu lernen. Und ja, und ich habe auch letztens, als ich jetzt im Zug saß von Berlin nach Frankfurt, habe ich Curse gehört. Mhm. Und das fand ich auch, da war so ein kurzes Zitat von ihm aus dem Lied, hat er so gesagt, ja, Pläne können kollabieren, aber die Erfahrung wird helfen. Das fand ich auch treffend.
Sehr treffend.
Vorhin vergessen, aber jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ja, manchmal geht auch was schief, aber Erfahrung wird helfen und daraus lerne ich dann auch wieder was. Ja.
Das Schöne ist, dass wirklich mal jemand den LinkedIn-Slogan gelesen hat. Das finde ich ganz fantastisch. Der entstand im Übrigen auch nach einem kategorischen Fehler. Ja, also ich musste auch da die Fehlerkultur-Denke verarbeiten. Deswegen, du siehst, aus Fehlern entsteht immer auch Aktivität.
Sehr gut. Ja, also ich würde dir jetzt das Schlusswort überlassen. Vielleicht möchtest du noch irgendwas Besonderes mitteilen oder vielleicht ist dir noch irgendeine Idee gekommen?
Das wäre eine große Frage zum Abschluss, die Ehre des Abschlusswortes. Ich glaube, wichtig ist mir so ein Gleichklang aus, gerade an die Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitenden im Unternehmen, alle da draußen, die irgendwie im Alltag gefangen sind oder sich im Alltag gefangen fühlen, lernen ist echt cool. Mach das. Das ist schon ziemlich gut. Und hilft am Ende immer.
Sehr schönes Schlusswort. Damit schließen wir diesen Podcast auch. Lernen ist cool. Und ja, lernt schön weiter, gibt uns auch Feedback. Und ich würde sagen, falls ihr Bock habt, ihr könnt mal bei LinkedIn gucken. Da findet ihr Stefan auch. Das verlinke ich mal einfach, dein Profil. Vielleicht
sehr,
schreibt
sehr
dich jemand an und sagt, Mensch, mit dir möchte ich mich noch mehr austauschen.
Jederzeit gern.
Und ansonsten, ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, it's Teamtime.